HR Info. Wissenswert.
Im Sommer dieses Jahres flog ihre Lebenslüge auf. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Petra Hinz hatte ihre Biografie gefälscht. Sie hatte nicht, wie angegeben, das Abitur bestanden und ein Jurastudium absolviert. 30 Jahre lang hatte sie Partei und Wähler belogen. Und daher kann sie als eine geradezu klassische Hochstaplerin angesehen werden. Was für Menschen aber sind Hochstapler? Gibt es da etwas Gemeinsames? Darum geht es in dieser Ausgabe von HR Info Wissenswert. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann. Wie schafft man es, andere Menschen erfolgreich hinters Licht zu führen? Zum Beispiel eine sozial höhere Position vorzutäuschen, als man sie in Wirklichkeit einnimmt. Dazu gehört ein hohes Maß an sozialer Kompetenz und auch das genaue Wissen um Äußerlichkeiten. Dass ich zum Beispiel vermutlich kein allzu erfolgreicher Hochstapler wäre, wenn ich es denn vorhätte, das habe ich vor einigen Jahren bei einem ziemlich teuren Gala-Diner in einem Frankfurter Hotel erlebt, zu dem ich eingeladen worden war. Ich saß mit Rolex-Trägern an einem großen runden Tisch. Die Konversation mit meinem Nachbarn zur Linken war absolut entspannt, bis ich beim zweiten Gang den Fehler gemacht habe, auf meine Uhr zu schauen. Ein 5 € teures Exemplar aus chinesischer Produktion, aber leider nicht mal ein Rolex-Imitat. Der Blick meines Nachbarn auf meine Uhr, auf mich, zurück zur Uhr, der war wirklich sehenswert. Und das war's dann auch mit der Konversation zwischen uns an diesem Abend. Andere Menschen waren und sind auch in diesem Moment gewiss als erfolgreiche Hochstapler unterwegs. Und die Frage ist, sind die nun kriminell oder sind sie in erster Linie krank? Karin Trappe ist dieser Frage nachgegangen und sie berichtet nun vom Tricksen und Täuschen, also vom Wesen der Hochstapelei.
Lügen gehören zum menschlichen Leben. Und jeder hat bestimmt schon mal eine Situation erlebt, in der er ein Ereignis schöner und spannender erzählt hat, als es in Wirklichkeit passiert ist. Nicht außergewöhnlich ist es auch, sich beim ersten Date oder beim Vorstellungsgespräch intelligenter, aufregender und insgesamt besser darzustellen, als man tatsächlich ist. Sich im guten Licht zu präsentieren und sich dabei ein wenig zu inszenieren, gehört einfach dazu. Der Hochstapler jedoch geht einen Schritt weiter. Er erfindet sich ein neues Leben, einen anderen Lebenslauf. Die Marburger Soziologin Sonja Fehlen hat eine soziologische Analyse über Hochstapler verfasst. Sie definiert den Hochstapler so.
Vereinfacht ausgedrückt ist ein Hochstapler jemand, der vortäuscht, eine sozial höhere Position zu haben, als er tatsächlich aufgrund seiner Ressourcen, seines Kapitals besitzt. Mit anderen Worten, wer beispielsweise jemand Glauben macht, mehr Wissen, Geld, Immobilien, soziale Kontakte, Bildungsabschlüsse oder höhere Jobpositionen zu haben, als es faktisch der Fall ist, dann reden wir über Hochstapel.
Die frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Petra Hinz ist da nur ein kleiner Fall von Hochstapelei. Schließlich brauchte sie die vorgetäuschten Bildungsabschlüsse nicht für ihren Beruf als Politikerin. Allerdings verwies sie häufiger darauf, den Aufstieg geschafft und etwas erreicht zu haben. Schillernder sind da Fälle wie der des Berliner Krankenpflegers Danny H., der in diesem Sommer zu 3 Jahren Haft wegen Betrugs, gefährlicher Körperverletzung, Titelmissbrauchs und Freiheitsberaubung in Zusammenhang mit durchgeführten Narkosen verurteilt wurde. Mit einer gefälschten Arztzulassung und einem angeblichen Doktortitel arbeitete er unter anderem als Narkosearzt und zum Schluss als Arzt auf einem Kreuzfahrtschiff, bis der Schwindel aufflog. Oder der schwedische Pilot Thomas Salme. 13 Jahre lang flog er tausende Menschen quer über den Globus, ohne jemals eine entsprechende Ausbildung gemacht zu haben. Am Flugsimulator hatte sich Salme, der einen Flugschein für einmotorige Maschinen besaß, die nötigen Fertigkeiten beigebracht. Dann fälschte auch er die notwendigen Unterlagen, bewarb sich und wurde angenommen. In Deutschland ist Gerd Postel der bekannteste Hochstapler, ein Postbote, der es zunächst schaffte, eine Stelle als Amtsarzt zu erhalten. Doch auch, nachdem er aufgeflogen war, hörte er mit der Hochstapelei nicht auf. Jahre später bewarb er sich in einer sächsischen Klinik als Chefarzt in der Psychiatrie und arbeitete dort fast 2 Jahre lang erfolgreich, bis seine wahre Identität entdeckt wurde. Das alles sind schillernde und glamouröse Fälle, die oft sogar bewundert werden. Hochstapler, das sind aber auch Heiratsschwindler und Anlagebetrüger. Menschen, die mit kriminellen Machenschaften das Geld anderer Leute ergattern wollen. Was aber treibt diese Menschen dazu? Sonja Fehlen.
Die Motive sind ganz unterschiedlich. Einige tun es, weil sie keine andere legale Möglichkeit sehen, sich ihren Lebenstraum zu erfüllen. Thomas Salmer beispielsweise, der konnte sich keine Pilotenausbildung leisten und wurde kurzerhand und für mehrere Jahre mit Hilfe gefälschter Unterlagen zum Airline-Piloten. Und auch Fälle von Medizinstudierenden, die ihr Examen nicht geschafft und dann aus Scham oder gefühlter Alternativlosigkeit illegal weiterstudierten oder praktizierten, sind ja bekannt. Wieder andere nehmen falsche Identitäten aus reiner Geldgier. Dafür sind eben Heiratsschwindler und auch Anlagebetrüger ganz klassische Beispiele. Und ganz grundsätzlich verkürzt Hochstapeln Karrierewege. Hochstapeln verschafft Zugangschancen zu begehrten, angesehenen, renommierten Posten, die auf legalem Wege nur mit Zeit, Mühe, Geld, wenn überhaupt, für die Person, die es dann versuchen würde, zu erreichen wären. Und das macht das Hochstapeln so attraktiv.
Für Professor Harald Freiberger, Leiter der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Greifswald, der schon häufiger mit Hochstaplern zu tun hatte, fühlen sich Hochstapler minderwertig, haben meist eine narzisstische Persönlichkeitsstörung.
Alle Hochstapler haben ein Problem mit ihrer Selbstwertregulation. Das heißt, sie tun so, als ob sie etwas wären, was sie in Wirklichkeit nicht sind. Sie erfinden Geschichten und Narrative über eine Existenz, die deutlich über das hinausgeht, was sie selbst zu bieten haben. Persönlich, bezüglich ihrer Leidenschaften oder bezüglich ihres Berufs. Und die zweite Ebene ist die, dass es um Betrug geht. Das heißt, ein anderer wird ja potenziell geschädigt, indem ihm etwas vorgespielt wird, was gar nicht der Fall ist. Wir alle neigen ja dazu, unser Selbstwertgefühl durch irgendwelche Leidenschaften, Hobbys, Strategien zu verbessern. Aber wenn man in sich tief das Gefühl trägt, nicht ausreichend wertvoll zu sein, dann muss man natürlich eine Menge Anstrengungen zu unternehmen, um sich gegenüber Umwelt anders erscheinen zu lassen. Das beginnt mit ganz profanen Dingen, indem man zum Beispiel überteuerte Autos kauft und die fährt, sich mit weiteren Attributen schmückt und geht dann bis in das Hineinschlüpfen in solche Rollen.
Einen besonders spektakulären Fall hat der Kriminalist Marco Löw in seiner Zeit als Polizist aufgeklärt. Ein Mann, Mitte 30, gut aussehend, arbeitslos. Dieser Mann wollte Geld ohne Anstrengung. Also erfand er sich als Millionär, kaufte sich die elegantesten Anzüge, logierte in den besten Hotels, trat auf wie ein wohlhabender Mann. Am Wochenende versuchte er, Frauen in Diskotheken kennenzulernen. Nachdem er ihr Vertrauen gewinnen konnte, den Verliebten spielte und von großer Liebe sprach, erzählte er ihnen, dass er momentan Probleme habe, sein Konto sei vorübergehend gesperrt, er bräuchte Geld, es sei nur für kurze Zeit. Zwischen 3 und 15.000 Euro haben die Frauen ihm gegeben und sahen ihn dann meist nie wieder. Warum aber sind rund 30 Frauen auf diesen Typen hereingefallen? Marco Löw.
Erstens mal, er hat viel Charisma gehabt. Zweitens mal, er hat gut ausgesehen. Und der dritte Punkt war, er hat bei jeder der Frauen sozusagen einen Traum vor ihrem geistigen Auge abspielen lassen. Die Chance des Lebens, einen gut aussehenden Millionär kennenzulernen, der noch dazu jung ist, ja, so eine Gelegenheit, die darf man sich nicht entgehen lassen. Da darf man auch nicht zu genau vielleicht nachforschen oder was auch immer. Nicht, dass man den verärgert. Da hat er also diesen Traum quasi projiziert. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, Nummer 4, er hat sozusagen ein Gespür für die jeweilige Schwäche gehabt. Beispiel. Die Dame, die dieses Studium an der Elite-Universität gemacht hatte, war noch dazu sehr gut aussehend. Er hat dann zu ihr gesagt, wo sie sich kennengelernt hatten, dass er immer wieder das Problem hat, dass die Frauen ihn mehr oder weniger nur ins Bett kriegen möchten. Er ist gar nicht der Typ für sowas. Er möchte eine Familie gründen, er möchte glücklich sein. Aber er hat immer das Problem, entweder sind die Damen nur hinter seinem Aussehen her und möchten nur Sex haben und nichts Ernsthaftes, oder die Damen kriegen spitz, dass er eben Kohle hat und sind nur hinter seinem Geld her. Ne? Aber diese aufrichtige Frau, die ihn wirklich liebt und die mit ihm eine Familie gründen möchte und die genau wie er sozusagen ehrliche Zweisamkeit möchte in einer stabilen, von Liebe geprägten Beziehung, diese Dame hätte er eben noch nicht gefunden. Und damit hat er natürlich genau in die Kerbe reingegraben, denn die andere Dame war aus sehr gutem Hause und sehr gut aussehend und hat natürlich das gleiche Problem gehabt, ne? Dass auch immer diese Dame von Männern eben quasi angegraben wurde, in beispielsweise Diskotheken, die eben nur das eine wollten und die eben nicht sozusagen eine ehrliche Beziehung wollte. Und damit hat er quasi genau in diese Kerbe reingeschlagen. Die Dame, die Krankenschwester war, die zum Beispiel war depressiv. Und da hat er auch quasi ein Gespür dafür gehabt und hat dann quasi auch eben ein Händchen dafür gehabt, wie man eine depressive Frau aufheitert, wie man eine depressive Frau mal wieder zum Lachen bringt und sowas. Sie hat dann gesagt gehabt, das war der erste Mann seit Langem, der sie zum Lachen gebracht hat. Und so hat er letzten Endes ein sicheres Gespür für die Schwäche jedes einzelnen Menschen gehabt und hat quasi diese Schwäche zu seinem Vorteil knallhart ausgenutzt, muss man sagen, ne? Das sind also alles so typische Fähigkeiten, die Betrüger haben. Denn ein Betrüger oder ein Hochstapler, das ist ja letzten Endes das Gleiche, ein Hochstapler ist nichts anderes als ein guter Schauspieler. Ein Hochstapler muss quasi in eine Rolle schlüpfen und diese Rolle mit Leben füllen und diese Rolle quasi glaubwürdig nach außen tragen.
Das hört sich einfacher an, als es tatsächlich ist. Denn es reicht nicht, ein paar Unterlagen zu fälschen und sich zum Beispiel einen Arztkittel anzuziehen. Vielmehr muss der Hochstapler die neue, höhere soziale Schicht, in die er eintauchen will, davon überzeugen, dass er dazugehört. Die Marburger Soziologin Sonja Fehlen.
Es fällt schwer, das ist auch der schwierigste Teil an solchen Hochstaplern, die genau das erfordern, nämlich jedes Mitglied von bestimmten gesellschaftlichen, Soziologen nennen das Felder, haben einen eigenen Lebensstil. Lebensstil bezeichnet hier die Summe an Geschmackspräferenzen, Einstellungen, Lebensweisen, angefangen von der Art zu gehen, zu stehen, zu speisen, über das Interesse an bestimmten Hobbys, Lektüren, Autos, Parfums, Einrichtungsstilen, bis hin zu den direkten Geschmacksvorlieben im eigentlichen Sinne. Also ob man lieber Pommes frites isst oder Hamburger, ein italienisches Nudelgericht oder echten Genuss beim Verspeisen von Austern und Kaviar verspürt. Und diese Präferenzen, dieser Lebensstil, die werden im Zuge der Sozialisation so tief und vor allem unbewusst in den Körper und auch Geist ja sozusagen eingebrannt, kann man sagen, dass es nahezu unmöglich ist, einen anderen als den fest in sich verwurzelten Lebensstil zur Schau zu tragen. Und das bedeutet, der Hochstapler muss außergewöhnlich anpassungsfähig sein, um mühelos so ein ganzes Set von ihm dem Ursprung nach fremden Verhaltens- und Geschmacksregeln als originär zu ihm gehörend ausgeben zu können. Stellen Sie sich einen Metzgermeister vor, der in dritter Generation den Laden führt, nun einen Lottogewinn für sich verbuchen konnte und im 3-Sterne-Lokal mit seiner Frau ein 11-Gänge-Menü bestellt. Die Kellner werden, und das können Sie jetzt wahrscheinlich nachfühlen, mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit schon nach wenigen Sekunden oder Minuten wissen, dass diese zwei Gäste nicht aus höheren Kreisen kommen, weil eben nicht nur das Geld und die Dinge, die dafür erwerbbar sind, den Unterschied zwischen sozialen Positionen markieren, sondern eben auch die Art, wie jemand ein Kleid trägt, wie jemand die Gabel zum Mund führt, wie jemand am Tisch sitzt und wie man sich unterhält.
Dabei bedient sich der erfolgreiche Hochstapler allerlei Techniken, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.
Ja, es gibt eine ganze Reihe von manipulativen Tricks, die jemand anwenden kann, um ein Gegenüber zu beeinflussen. Das gilt nicht nur für Hochstapler, also auch Versicherungs- und Autoverkäufer wissen darum. Jede Tupper-Party nutzt eine ganze Reihe von ihnen, um die Verkäufe zu steigern. Ein Beispiel für das Sympathieprinzip. Aus der Soziologie wissen wir, dass Sympathie aktiv hergestellt oder zumindest beeinflusst werden kann. Ähnlichkeit, Lob, Komplimente, gute Stimmung, gutes Aussehen. Das sind relevante Faktoren, die unbewusst dazu beitragen, dass wir ein Gegenüber anziehend finden und wir ihm dadurch eher Glauben schenken. Und das kann eben jemand gezielt für seine Zwecke einsetzen. Für Hochstapler erweist sich meist das Autoritätsprinzip als sehr interessant und relevant. Ob berechtigt oder nicht, feststeht, wir glauben Autoritäten und Experten nahezu unhinterfragt alles. Oder würden Sie in Frage stellen, wenn Ihnen ein Polizist erklärt, Sie nehmen bitte die nächste Abfahrt, weil sich vor der übernächsten ein Unfall ereignet hat, oder wenn Ihnen der Pilot durchgibt, Sie mögen sich anschnallen, es werden Turbulenzen erwartet? Und das Spannende ist, dass wir nicht nur auf die Experten oder Autoritäten selbst mit dieser Art des sogenannten blinden Gehorsams reagieren, sondern auch, wenn wir Personen sehen, die deren Symbole tragen. Deshalb folgten die Soldaten sogleich dem vermeintlichen Hauptmann Köpenick ins Rathaus, obwohl in der Uniform der Schuster Vogt steckte. Und deswegen wirbt auch Dr. Best mit einem Herrn im weißen Kittel und dem Titel Dr. Best, um eben zu suggerieren, hier spricht ein Arzt, ein Experte.
Doch all diese Tricks und Techniken können nicht wirken, wenn der Hochstapler gar nicht erst gesehen, gehört und vor allem auch als sympathisch empfunden wird. Gutes Aussehen und Charme helfen, das Publikum für sich einzunehmen. Schlagfertigkeit, Kreativität und vor allem ein großes Selbstbewusstsein sind wichtige Charakteristika der Hochstapler. Professor Harald Freiberger.
Na, Hochstapler haben zumeist zwei Dinge. Sie haben relativ gutes Einfühlungsvermögen oder suchen sich ihre Opfer sehr gut aus. Und Hochstapler haben zumeist etwas Charismatisches. Es gibt ja auch in der öffentlichen Szenerie Menschen, die durchaus intellektuelle Fähigkeiten haben, die auf Hochstapler hereingefallen sind. Und das vorwiegend deshalb, weil sie dem Charisma erliegen. Ja, sie haben eine hohe Fähigkeit, jemanden zu explorieren, also sich genau anzuschauen, wem sie gegenüberstehen und auch verbal zu explorieren, das heißt nachzufragen und emotionalisierte Fragen zu stellen, die bei Erst- oder Zweitbegegnungen sonst in konventionellen Treffen nicht gestellt werden. Und sie haben eine hohe Fähigkeit, selbst faszinierende Geschichten zu erzählen. Und wer von uns hört nicht gerne spannende Geschichten?
Wir hören gerne spannende Geschichten. Aber wer von uns wird schon gerne getäuscht, hintergangen und betrogen? Natürlich niemand. Und umso erstaunlicher ist es, wie erfolgreich einige Hochstapler sind. Sind die Getäuschten mitbeteiligt an der Täuschung des Hochstaplers? Die Marburger Soziologin Sonja Fehlen.
Also richtig ist, dass wir uns allzu leicht täuschen lassen, wenn uns jemand die Erfüllung unserer Sehnsüchte, unserer Träume in Aussicht stellt. Deshalb fallen Geldgierige so leicht auf Anlagebetrüger hinein. Wer sich nach der großen Liebe sehnt, wird leichter Opfer eines Heiratsschwindlers. Dann ist einfach das Glauben wollen höher als die gesunde Skepsis. Generell ist es aber so, dass Hochstapler bestimmte Mechanismen ausnutzen, auf die wir angewiesen sind. Unser Vertrauen, ohne dass wir einer hochkomplexen Welt wie dieser nicht zurechtkämen. Hochstapler manipulieren geschickt unsere Wahrnehmung. Sie benutzen Symbole wie eben Uniformen, den Arztkittel oder auch den Fachjargon, sodass wir beinahe automatisch zu einer Situationsdeutung kommen, die in den meisten Fällen richtig, im Falle der Hochstapelei aber eben falsch ist. Und Hochstapler nutzen oft auch gezielt Rollen, die mit einem besonders hohen Vertrauensvorschuss einhergehen. Oder spinnen uns geschickt emotional ein durch Charme, Lob, Komplimente. Und dadurch erschleichen sie sich unsere Sympathie und wiederum auch unser Vertrauen.
Damit machen Hochstapler etwas kaputt, auf das eine funktionierende Gesellschaft unbedingt angewiesen ist. Vertrauen. Professor Harald Freiberger.
Stellen Sie sich vor, wir würden in jeder Neubegegnung eine Recherche über unsere Mitbürger machen oder würden anfangen, Privatdetektive zu beschäftigen. Ich finde, dass die viele Menschen, denen es einigermaßen psychisch gut geht, sich eigentlich auf ihren gesunden Menschenverstand verlassen können.
Der gesunde Menschenverstand versagt aber häufig bei Hochstaplern. Hochstapler schaffen es, und das ist extrem wichtig, gleich bei der ersten Begegnung unser Vertrauen zu gewinnen, so die Marburger Soziologin Sonja Fehlen.
Denn wer gleich zu Beginn überzeugt, der muss später kaum mehr mit Zweifeln oder Überprüfung rechnen. Weil Menschen gern bei dem Urteil bleiben, was sie sich einmal gebildet haben und die Dinge einfach generell ganz gerne so nehmen, wie sie zu sein scheinen, wie sie präsentiert werden. Außer es besteht expliziter Grund zum Zweifeln. Das hat auch was damit zu tun, dass wir in einer solch komplexen Welt leben, dass wir darauf angewiesen sind und meist eben auch ganz gut damit fahren, in Alltagssituationen darauf zu vertrauen, dass wir nicht getäuscht werden. Und das macht uns zu leichtgläubigen Opfern, die eben nur genauer hinschauen, wenn sie eine hohe Motivation haben, die Darstellung eines Gegenübers anzuzweifeln oder wenn die Täuschung auffällig inkongruent ist. Um uns zum Zweifeln zu bringen, genügt oft nicht mal ein kleiner Hinweis, weil unser Gehirn ja meisterhaft darin ist, aufgenommene Informationen unseren Überzeugungen gemäß zu verarbeiten. Da wird sozusagen passend gemacht, was nicht passend ist, und großzügig ausgeblendet, was dabei nicht ins Bild passt. Und zudem ist es auch so, dass wir einfach nicht mit Hochstaplern rechnen. Wir hören zwar immer wieder davon, aber trotzdem sind die nicht auf der Tagesordnung. Und das macht uns nahezu blind für sie. Die Hochstapler bewegen sich sozusagen in unserem toten Winkel.
Wenn Hochstapler entdeckt werden, sind es meist Zufälle, die dazu geführt haben. So gut wie nie sind sie aufgefallen durch Unwissen, Unfähigkeit oder tatsächliche Fehler. Manche verschwinden und bauen sich irgendwo eine wieder andere Identität auf. Einige werden verurteilt, wenn sie sich strafbar gemacht haben. Nur wenige aber werden therapiert. Und so hat auch Professor Harald Freiberger, Leiter der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Greifswald, etliche Hochstapler behandelt, aber nur einer blieb bis zur Heilung.
Na, es geht eigentlich los mit einer biografischen Anamnesenerhebung. Also mit dem Versuch, aus der Biografie eines Menschen zu erkunden, was ihn dazu geführt hat, Hochstapler zu sein. In welchen Momenten des Lebens das begonnen hat. Ja, oft im Anschluss an Misserfolge, die in irgendeiner Weise zu kompensieren waren. Und das führt ja zurück auf die Kindheit und Jugend, in der, vor allem in der Adoleszenz, entwickeln wir ja sowas wie Selbstwertgefühl, vor allem in den Peer Groups. Und da sind Hochstapler oft Gegenstand von Hänseleien geworden oder von anderen selbsterniedrigenden Geschichten, die sie erlebt haben. Und diese Seite der Biografie wieder hervorzuholen und in diesen Menschen Empathie hervorzuholen, ihnen ist ja mal selbst so gegangen wie ihren späteren Opfern, das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt in der Therapie.
Damit sich Hochstapler erst gar nicht ausleben können, ist es wichtig, sie zu erkennen. Ein gewisses Maß an Skepsis und Misstrauen kann nicht schaden. Die Marburger Soziologin Sonja Fehlen.
Ein gewisser Schutz, würde ich sagen, ist möglich, wenn an Stellen, an denen es um wirklich viel geht, um Geld, Macht, Liebe, was auch immer für sie besonders relevant ist, Skepsis und Kontrolle installiert werden. Wenn sich Arbeitgeber beispielsweise routinemäßig Originalzeugnisse vorzeigen lassen. Oder wenn sich bei Bewerbungen der Universität die Gremien systematisch durch die Publikationsliste durcharbeiten und prüfen, ob die Titel wirklich existieren. Hilfreich ist auch, sich mit den eigenen Wünschen und Sehnsüchten auseinanderzusetzen, denn diese machen uns ebenso besonders leicht manipulierbar. Und die eigenen Sehnsüchte zu kennen, bedeutet, die Wahrnehmungsblindheit auszuhebeln und eben skeptisch zu sein, wenn etwas so gut läuft, so perfekt läuft, dass es eigentlich gar nicht wahr sein kann.
Vor allem aber in den Personalabteilungen von Unternehmen und Behörden wäre es wichtig, auf mögliche Hochstapler zu achten, so Sonja Fehlen. Zwar werde das Fälschen von Lebensläufen in der Branche immer wieder thematisiert, aber eine systematische Überprüfung der Bewerbungsunterlagen finde so gut wie nie statt. Man verlasse sich lieber auf die eigene Menschenkenntnis. Dabei gibt es Wirtschaftsermittler, die auf manipulierte Lebensläufe spezialisiert sind. Auch Kriminalist Marco Löw hilft Personalern, mögliche Hochstapler zu erkennen.
Das Problem ist, was oft übersehen wird. Viele Personaler denken sich, naja, wenn es wirklich mal passieren sollte, dass ich einen Bewerbungsbetrüger mehr oder weniger einstelle, das merkt man ja dann in der Probezeit, dass der das nicht kann, was er können sollte, dann schmeiße ich wieder raus. Das Problem ist aber, das eine ist, dass man oft es eben nicht in der ersten Zeit merkt, weil vielleicht viele der Fähigkeiten, die man angibt, zwar irgendwann mal erforderlich sind, aber eben vielleicht nicht in der Anfangszeit. Und das andere Problem ist, selbst wenn es bemerkt wird, kann er natürlich das Unternehmen schon längst geschädigt haben. Denn in der heutigen Zeit reicht es aus, dass ich einmal mit einem USB-Stick an irgendeinen PC gehe, mir irgendwelche geheimen oder sensiblen Daten runterhole und die Sache ist erledigt.
Für die Hochstaplerforscherin und Soziologin Sonja Fehlen von der Universität Marburg ist das Thema Hochstapelei weiterhin aktuell. Derzeit beschäftigt sie sich vor allem mit der Verbindung zwischen Hochstapelei und Bewerbungen. Offensichtlich, so sagt sie, geben etliche Bewerber falsche Qualifikationen an, fälschen Urkunden, machen aus simplen Reisen ganze Auslands- und Forschungsaufenthalte und erwähnen nicht vorhandene Veröffentlichungen.
Mich interessiert, ob es gesellschaftliche Strukturen gibt, die dazu beitragen, dass Bewerber, Bewerberinnen eben hochstapeln. Dass die sich aufgefordert, genötigt fühlen, beflügelt, befördert, auf jeden Fall nicht gestoppt, so zu agieren.
Tricksen und Täuschen vom Wesen der Hochstapelei. In HR Info Wissenswert hörten Sie eine Ausgabe von und mit Karin Trappe. Und wenn wir Sie neugierig gemacht haben auf weitere Beiträge der Reihe Wissenswert, dann schauen Sie einfach mal in unser Podcast-Angebot auf hrinforadio.de unter der Rubrik Wissenswert. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann.